Super, danke schön. Ja, liebe Gemeinde in Pfullingen, herzlichen Dank auch für die Einladung, heute unter euch sein zu dürfen. Danke für dieses entgegengebrachte Vertrauen, euren Stammpastor Johann ersetzen zu dürfen. Und an dieser Stelle bringe ich auch noch ganz, ganz liebe, herzliche Grüße aus der Heimatgemeinde in Metzingen mit, wo wir zu Hause sind als Familie. Vielleicht kennt ihr dieses und ihr seid in eurem Leben auch mal an diesen Punkt gekommen, gerade im Arbeitsleben, dass man sich Gedanken darüber macht, wie viel Wert hat meine Arbeit, wie hoch soll mein Lohn oder mein Gehalt sein. Das passiert meistens dann, dass man sich solche Gedanken macht, wenn man am einem Scheidepunkt im Berufsleben ist, wo man sich vielleicht überlegt, neu zu orientieren, oder man ist in einem Bewerbungsgespräch und möchte ja in diese Firma hineinkommen und macht sich diese Gedanken vielleicht im Vorfeld. Manche haben regelmäßig Jahresgespräche in der Firma und immer wieder kommt dieses Thema auf, mal lauter, mal leiser. Was ist denn ein korrektes, faires Gehalt? Was möchte ich denn verdienen? Manche freuen sich auf solche Gespräche. Es geht recht unterschiedlich zu. Anderen ist das eher unangenehm, solche Themen anzugehen. Anderen ist es ziemlich egal, was sie verdienen, sind froh, Hauptsache Arbeit zu haben. Die Frage soll lauten: Wie betrachtest du deinen Lohn oder deine Rente oder dein Taschengeld, dein BAföG? Hältst du deinen Verdienst für gerecht? Ist die Höhe der Rente gerecht? Oder des BAföGs oder des Gehalts? Ist die Höhe deines Taschengeldes gerecht? Der Spiegel gab eine Untersuchung zum Besten, um das Gerechtigkeitsempfinden bezüglich des Lohns zu testen, zu hinterfragen. Und er hat eine Umfrage gestartet und daraus eine Statistik entwickelt, die dem Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln vorliegt, und die haben dieses veröffentlicht und haben ein verblüffendes Ergebnis herausgebracht. 40% der deutschen Arbeitnehmer fühlen sich ungerecht bezahlt. Das sind 2 von 5. Und ja, aus einer ungerechten Bezahlung entwickeln sich häufig auch Krankheiten oder Unzufriedenheit oder sonstige Themen. Warum? Weil wir alle ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden haben. Wer will das nicht? Wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Fairness. Das sind Tugenden, die wir in Deutschland noch recht schätzen und gesellschaftlich sehr hoch halten. Und wenn etwas nicht fair ist, dann sträuben sich uns die Nackenhaare. Wenn etwas nicht fair ist, die Behandlung von irgendjemandem beispielsweise, dann klingeln bei uns Alarmglocken und es meldet sich unser Gerechtigkeitsempfinden. Nur die Frage ist: Ist unser Gerechtigkeitsempfinden auch wirklich immer intakt? Die Bibel zeigt uns auf, dass wir in die Gefahr kommen, unser menschliches Empfinden, was gerecht ist oder fair ist, dass dieses an seine Grenzen stößt und dass wir uns gegebenenfalls im Lichte der Bibel neu ausrichten müssen, um ein Verständnis dessen zu haben, was Fairness ist. Wir möchten uns im Zuge dessen ein Gleichnis anschauen. Und bevor wir uns das Gleichnis anschauen, möchte ich erstmal ganz kurz den Charakter allgemein von Gleichnissen beleuchten, weil da häufig doch auch gewisse Missverständnisse vorherrschen. Nun, Gleichnisse waren im Judentum eine übliche Form der Unterweisung. Das griechische Wort für Gleichnis kommt 45 Mal im Neuen Testament vor und heißt eigentlich längerer Vergleich. Beim Dienst Jesu in Galiläa hat er sehr viele Gleichnisse verwendet und hat zur Volksmenge in Gleichnissen gesprochen. Und ganz wichtig ist dabei zu verstehen, die Gleichnisse sind aus dem Grund gesprochen worden, um die Wahrheit vor Ungläubigen zu verschleiern. Wir haben das häufig vielleicht gehört, auch in unserer Kinderzeit. Gleichnisse sind dafür da, um etwas besser zu verstehen. Ihr Lieben, genau das ist nicht der Fall. Gleichnisse sind seitens Jesu nie ausgesprochen worden, damit wir etwas besser verstehen können. Im Gegenteil, Gleichnisse sind deswegen gegeben worden, damit eine gewisse Gruppe etwas nicht versteht. dass die einen es nicht verstehen, dass die Wahrheit vor Ungläubigen verborgen wird, während sie auf der anderen Seite seinen Jüngern, seinen Anhängern durch den Herrn Jesus, die sie auch nicht verstanden haben, erklärt, verdeutlicht wurden. Deswegen waren Gleichnisse auf der einen Seite Gericht für Ungläubige, die in der Finsternis geblieben sind, und auf der anderen Seite sind Gleichnisse eine Barmherzigkeit Jesu gewesen, damit diejenigen, die das Licht verworfen haben, nicht noch mehr Gericht aufhäufen. Das ist ganz interessant, diese Herangehensweise Jesu durch die Gleichnisse. Es ist Gericht, damit was nicht verstanden wird, und es ist doch noch im Gericht Barmherzigkeit, damit sie nicht noch mehrere Schuld ansammeln. Und wir möchten uns heute ein Gleichnis anschauen mit diesem Verständnis und auch diese Frage beleuchten: Ist Gott fair? Ist Gott fair? Und lasst uns dazu das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg aus Matthäus 20 lesen. Ich lese die ersten 15 Verse nach der unrevidierten Elberfelder, jedoch überarbeiteten CSV-Version. Denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der frühmorgens ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Nachdem er aber mit den Arbeitern über einen Denar den Tag einig geworden war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er: Geht auch ihr hin in den Weinberg, und was irgend recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Er aber ging um die sechste Stunde und die neunte Stunde wieder aus und tat ebenso. Als er aber nun um die elfte Stunde ausging, fand er andere dastehen und spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm: Weil niemand uns angeworben hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen bei den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde Angeworbenen kamen, empfingen sie je einen Denar. Und als die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. Doch empfingen auch sie jeder einen Denar. Als sie aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese letzten Arbeiter haben eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und spricht zu einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht über einen Denar mit mir einig geworden? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben, wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Bis hierher der Bibeltext. Nun, wir möchten das Gleichnis in drei Schritten betrachten. Zum einen wollen wir sehen, wie das Gleichnis grundsätzlich aufgebaut ist. Es einfach nochmal betrachten. Dann möchten wir die Absicht des Gleichnisses herausstellen und nach der Absicht Lehren des Gleichnisses ziehen. Lasst uns erstens mal das Gleichnis betrachten. Was steht denn eigentlich da? Was passiert denn hier gerade? Nun, der Herr Jesus, er lehrt in Perea. In den späteren Jahren seines Dienstes befinden wir uns gerade, und er ist in einer unfruchtbaren Gegend. Und hier glaubten die Menschen an ihn, hier, wo er sich gerade aufhält. Johannes 10, Vers 39 bis 42 zeigt es uns, hier wurde an ihn geglaubt. Und der Herr Jesus, der dieses Gleichnis hier hält, ihm geht es nicht um faire Arbeitsbedingungen oder um Arbeitszeiten. Keine Sorge, er ist hier kein Gewerkschafter oder irgendein Sozialist, auf gar keinen Fall. Das ist nicht die Absicht seines Gleichnisses. Der Herr Jesus selbst beschreibt hier vielmehr einen Aspekt seines Königreichs. Und das ist ganz einfach. Das ist ein sehr einfaches Gleichnis. Er ist der Weingärtner. Im Griechischen steht hier Oikodespotes. Das sind zwei Begriffe, die den Begriff Hausherr kennzeichnen. Oiko kennen wir aus dem Begriff Ökonomie, Haushaltung, Oiko, Haus. Und Despotes, Herrscher oder Despot, kennen wir diesen Begriff, wird oft etwas negativ oft belegt. Also ein Hausherrscher, ein Haushälter, Oikodespotes. Und die Zuhörer, die waren mit Weinbergen in Israel vertraut. Es gab nämlich zwei Arten der Landwirtschaft in Israel. Entweder gab es flache Ebenen, auf denen wurde primär Acker, Bau und Viehzucht betrieben. Und es gab zweitens die Hanglagen. Die Hanglagen waren ideal für Weinberge. Manchmal wurden sie auch künstlich angelegt, indem Lasttiere Steine hochbrachten, mühsam fruchtbare Erde brachten, um auf die Steine draufzusetzen. Und so wurden künstliche Hänge angebaut. Die Leute in Israel waren mit dem Bild vertraut. Im Frühjahr pflanzte man die Weinstöcke, im Sommer beschnitt man sie und im Herbst, circa September, Oktober, wurden sie geerntet. Und zwar ziemlich schnell musste geerntet werden, weil der Herbst recht kurz ist in Israel, weil dann die Regenzeit eintritt und da musste man fertig sein davor. Und um diese ganz schnelle Arbeit, die sehr viel Arbeit benötigt oder sehr viel Arbeitskräfte benötigte und sehr viel Arbeit da war, musste man mit Tagelöhnern agieren. Wir würden sie heute vielleicht Leiharbeiter nennen, so in einer gewissen Art und Weise. Sie waren notwendig, um diese schwere Arbeit zu vollbringen, die nicht viel Bildung bedarf, sondern einfach Fleiß, Kraft, Engagement, Wille. Das ist so das Prinzip, womit die Leute in Israel zu tun hatten und das auch verstehen konnten. Schauen wir es uns nochmal ganz kurz Vers für Vers an. Es ist Herbst, es ist Erntezeit, es werden Arbeiter gesucht. Wann fängt der Hausherr an zu suchen? Nun, das Wort sagt uns um die entsprechende Stunde. Hier heißt es um die dritte Stunde. Das ist etwa 6 Uhr morgens nach unserer Zeitrechnung. In Vers 2 sehen wir dann, dass ein Denar bezahlt wird, Vers 1 und Vers 2, das ist der Lohn. Es ist eine Münze, auf der Tiberius drauf war. Es ist ein 4-Gramm-Teil gewesen oder 4-Gramm Silberanteil da drin gewesen. Und diese Münze, dieser Denar, war den Israeliten sehr, sehr bekannt. Sie brauchten diesen Denar täglich, es war ihr Hauptgeldstück, aber sie hassten diesen Denar auch. Warum? Auf der einen Seite hat sich eben Tiberius mit seinem Konterfei abbilden lassen und auf der Rückseite seinen Spott getrieben. Ein Gräuel für die Juden, indem er sich als Priester auf dem Thron darstellte. Ein Gräuel für die Juden. Und dennoch brauchten sie diesen Denar jeden Tag. Dieser Denar, dieser Lohn ist nicht unbedingt üblich für die Tagelöhner gewesen. Man hört es oft in manchen Predigten, ja, ein Denar ist so ein Tageslohn gewesen. Das ist nicht ganz richtig. Normalerweise verdienten Tagelöhner deutlich weniger als einen Denar. Das bedeutet, dass dieser eine Denar pro Tag bereits sehr großzügig war. Warum? Weil ein Soldat Roms einen Denar am Tag verdient hat. Ein Soldat, der ein festes Arbeitsverhältnis hatte, bezog einen Denar und er musste loyal sein, er musste bereit sein, sein Leben zu opfern und hatte sonstige zahlreiche Verpflichtungen. Ein Soldat bekam einen Denar und hier bekommt ihn sogar ein Tagelöhner. Und wir beachten im Text, es gab auch keine Lohnverhandlungen, weil ein Denar ist sehr, sehr großzügig für die Arbeitnehmer der ersten Stunde, die hier eben sich am Markt haben aufgreifen lassen. Der Arbeitgeber geht wieder raus, dieser Weingärtner, und holt Leute 3 Stunden später zu sich in den Weinberg hinein. So um 9 Uhr morgens, wenn die meisten aufgewacht sind und ausgeschlafen sind. Und er geht nochmal auf den Markt und holt sich zum 3. und 4. Mal erneut Leiharbeiter, Tagelöhner. Zum 4. Mal geht er in die Stadt und holt sich welche. Und dann setzt er noch einen drauf. Zum 5. Mal geht der Besitzer des Weinbergs circa 17 Uhr auf den Marktplatz und holt noch einmal Leute. 5 Mal hat er Leute eingestellt. Und dann 18 Uhr, Feierabend, es ist Zahltag, es gibt Lohn. Und wir freuen uns alle über Lohn, über Zahltag, es ist ein gutes Gefühl. Aber hier passieren 2 Dinge, die sehr ungewöhnlich sind beim Auszahlen des Lohnes. Das erste Ungewöhnliche ist, derjenige, der zuletzt gekommen ist, der wird als erstes bezahlt. Sehr ungewöhnlich. Normalerweise, wenn man schon den ganzen Tag geschuftet hat, gibt man den ersten Leuten das Geld und du kannst gehen, deine Frau, deine Kinder warten auf dich. Aber nein, der Weinherr macht es andersrum. die zuletzt gekommen sind, bekommen zuerst ihren Lohn. Und ihr könnt euch vorstellen, in diese seltsame Reihenfolge, wie das wohl ausgesehen hat, dass diejenigen, die ihren Denar bekommen haben, nach ganz wenig Arbeit, dass sich die anderen sicherlich richtig gefreut haben. Und das Zweite, was wir sehen dürfen hier, was sehr ungewöhnlich ist, die eine Stunde gearbeitet haben, bekommen ebenfalls den vollen Lohn. Und wisst ihr was, vielleicht haben die noch nicht mal eine Stunde gearbeitet, weil er um 17 Uhr sie zur Arbeit abgeholt hat und dann fährt man erst in den Weinberg. Und bis sie dann angefangen haben zu arbeiten und es dann wieder Feierabend war, das war noch nicht mal eine Dreiviertelstunde Arbeit tatsächlich. Was dachten die wohl am Ende der Schlange? Nun, wenn dieser für diese nicht mal eine Stunde einen Denar bekommt, dann muss es ja bei mir richtig, richtig klingeln, der ich ja bereits 12 Stunden gearbeitet habe. 12 Stunden sind dann bestimmt 12 Denare, weil der mit einer Stunde ja einen Denar bekommt. Was fühlen wir in diesem Moment? Ist das fair? Klingelt das gerecht in unseren Ohren? Die Haltung der Arbeiter verändert sich hier plötzlich. Eine wechselnde Haltung. Warum? Zuerst waren sie dankbar für den überdurchschnittlichen Lohn eines Denars, den ein Soldat, der sein Leben hergibt, normalerweise verdienen würde. Und die Arbeit wurde fröhlich begonnen. Man schuftete gerne 12 Stunden am Tag im Weinberg und freute sich über diese Auszahlung in Cash, über diesen überdurchschnittlichen Denar. Aber jetzt ändert sich die Blickrichtung. Die Arbeiter murren gegen den Landbesitzer, sie beschweren sich und maulen über die Last des Tages. Sie haben geschwitzt und die anderen haben vielleicht noch nicht mal einen Tropfen geschwitzt, weil sie schon bei Sonnenuntergang erst angeheuert worden sind zum Arbeiten, wo es bereits recht kühl und recht angenehm war. Und jetzt stellt ihnen der Herr zu Recht diese Frage: Ist es denn nicht gerecht, was ich tue? Haben wir uns denn nicht geeinigt, dass ihr einen Denar bekommt? Warum motzt ihr denn, obwohl wir uns doch darüber morgens um 6 einig geworden sind? Und das ist die Kernaussage dieses Textes, ihr Lieben. Ich habe euch nicht übervorteilt. Ich habe euch nicht ungerecht behandelt. Das ist der Schlüssel zum Verständnis dieses Gleichnisses. Der Hausherr ist gerecht. Nochmal die rhetorische Frage. War der Hausherr ungerecht, weil er den Arbeitern mit wenigen Stunden Arbeit einen ganzen Denar gegeben hat? Nein, das ist nicht ungerecht. Das ist extrem großzügig. Und andersrum, war der Arbeitgeber ungerecht, weil er denen, die um 6 Uhr morgens angefangen haben zu arbeiten, einen Denar bezahlt hatte? Nein, das war auch nicht ungerecht. Das war nämlich der Lohn eines römischen Soldaten, der sein Leben hergibt. Und es waren ungebildete Menschen hier und sie sind solide bezahlt worden, wie es abgemacht war. Die Tatsache ist, ihr Lieben, dass der Landbesitzer vom ersten Arbeiter bis zum letzten Arbeiter extrem großzügig war. Und freigebig war. Wo ist denn das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem ist die Einstellung dieser Arbeiter. 20, Vers 15. Ihr Auge war böse. Sie wollten mehr. Sie gönnten den anderen die Güte nicht. Das ist das Gleichnis. Das Erste. Das ist das Gleichnis. Schauen wir uns an, was beabsichtigt nun zweitens jetzt der Herr Jesus mit diesem Gleichnis. Nun, was wir hier sehen dürfen ist, dass die Ersten die Letzten sein werden. Die zuerst gekommen sind, werden als Letztes bezahlt. Und die als Letztes gekommen sind, werden zuerst bezahlt. Was ist hiermit gemeint? Lasst uns mal darüber nachdenken. Es geht hier um Gleichheit. Es geht hier um Gleichheit im Reich Gottes. Gleich im Reich Gottes sein. Am Ende von all dem werden die Ersten und die Letzten gleich sein. Sie werden gleichzeitig über die Ziellinie ins Reich Gottes gegangen sein. Es wird am Ende ein Unentschieden sein, was den Wettlauf betrifft. Es ist wie im Boxen, Split Decision. Es ist gleichermaßen geschehen. Alle Arbeiter erhalten den gleichen Lohn. Und um den Kontext des zu betrachten, lasst uns doch mal kurz ins Kapitel 19 gehen und die letzten 3 Verse anschauen, um zu entschlüsseln, was hier passiert ist. die letzten drei Verse. Und ich fange auf Vers 27 an. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun zuteil werden? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, aus 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der verlassen hat, Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, wird 100-fach empfangen und ewiges Leben erben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Ihr Lieben, der Kontext dieses Gleichnisses ist ewiges Leben. Das wird der Jesus hier zum Ausdruck bringen. Der Kontext ist ewiges Leben. Der Kontext des Gleichnisses ist das ewige Leben. Der reiche Jüngling spricht nämlich im Kapitel 19 davon und fragt, wie er ewiges Leben bekommt. Kapitel 19, Vers 16. Der ganze Kontext zeigt und zielt darauf ab. Es geht um den Bestimmungsort der Gläubigen, um das ewige Leben. Und Petrus fragt, was hat er davon? Und deswegen sagt ihm der Jesus, Vers 28 und 29, wer verlässt, wer aufgibt, wird 100-fach empfangen, ewiges Leben. Und das ist der Zweck des Gleichnisses. Ganz egal, was es an Opfern gekostet hat, Jesus nachzufolgen. Ewiges Leben ist all denen verheißen, die gehorsam sind, die an Jesus Christus glauben, die zu ihm gehören. Ob sie am Anfang des Tages oder am Ende des Tages in den Weinberg gekommen sind, sprich, ob sie recht in jungen Jahren zum Glauben gekommen sind oder eher später am Lebensabend zum Glauben gekommen sind. Es ist egal, ob die Arbeit hart oder einfach war. Die Bestimmung, der Lohn dieses Reich ist die Bestimmung des Gläubigen. Alle erhalten diesen einen Denar. Sie erhalten dieses eine ewige Leben, egal wie lange sie gearbeitet haben. Das ist der Kern des Gleichnisses. Alle Gläubigen erhalten ewiges Leben. Das ist der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass es hier um Belohnung im Reich geht, wer welchen Siegeskranz oder welchen Lohn im Himmel bekommt. Das ist eine ganz, ganz andere Baustelle, ihr Lieben. Hier ist der Punkt derjenige, der eine Denar ist das ewige Leben, das Reich Gottes. Und wir fragen uns vielleicht jetzt an dieser Stelle, Moment mal, braucht es wirklich 16 lange Verse in der Bibel, um diese eine Aussage zu treffen? Ja, genau, es braucht 16 Verse dafür. Denn die Wahrheit der Gnade Gottes, des ewigen Lebens, fließt aus diesem Gleichnis in einer ganz besonderen, einzigartigen Art und Weise. Und wenn wir darüber nachsinnen, dann berührt es das Herz. Ich unterrichte Arbeitsrecht an der Industrie- und Handelskammer und an der Handwerkskammer und ich bringe dieses Gleichnis doch auch immer wieder mal. Und die Meister oder Betriebswirte, Fachwirte, die da im Schulraum sitzen, die schlackern mit den Ohren, wenn sie hören, das ist doch ungerecht, was hier passiert. Nein, es ist nicht ungerecht, wenn wir die Lehren des Gleichnisses hier verstehen, worum es hier geht. Und deswegen gehen wir zum dritten Punkt über. Was sind denn die Lehren des Gleichnisses? Wir möchten hier die leuchtenden Prinzipien der Gnade Gottes aus diesem Gleichnis anschauen. Nun zum einen sehen wir in den Versen 2 bis 8 a. Es sind unterschiedliche Arbeitszeiten. Wir haben gesehen, manche arbeiten 12 Stunden, andere 9, andere 6, andere arbeiten 3 Stunden, andere arbeiten noch nicht mal eine Stunde im Weinberg. Und alle erhalten den gleichen einen Denar. Das Gleiche gilt auch für das ewige Leben. Egal wie lange du im Glauben bist, ob du mit 20 Jahren dich für den Jesus entschieden hast oder mit 30 oder mit 50 oder mit 90 Jahren zum Glauben gekommen bist. Wir alle erhalten das gleiche ewige Leben. Und ich möchte ein Extrembeispiel aus Gottes Wort aufzeigen. In 1. Mose 22, da finden wir Henoch. Über Henoch wird gesagt, er wandelte 300 Jahre mit Gott. Was für eine lange Zeit, die er mit Gott hatte. Und er starb am Ende noch nicht einmal. Gott nahm ihn einfach zu sich. 300 Jahre mit Gott gewandelt. Und jetzt der krasse Kontrast hierzu. Lukas 23, Vers 42. Jesus Christus hängt am Kreuz. Und da sind zwei Männer links und rechts von ihm. Und er sagt zu dem einen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wisst ihr was? Nicht nach 300 Jahren ist er im Paradies. Der ist vielleicht nach 30 Minuten im Paradies. Das ist der Unterschied. Das ist der gleiche Denar, egal wie lang die Arbeitszeit war. Hier hängt ein Mörder am Kreuz, ein Räuber, ein Dieb, ein zu Recht verurteilter Straftäter hängt hier am Kreuz. Und im letzten Akt von verzweifeltem Glauben wendet er sich an den Herrn Jesus Christus und er gibt ihm die ganze Herrlichkeit des Himmels, den einen Denar. Er konnte den Jesus nicht mal anfassen, er konnte nicht mal mehr einen Fuß auf den Boden setzen. Bekommt den gleichen Denar wie Henoch, der 300 Jahre mit Gott treu gewandelt ist. Die Herrlichkeit des Himmels in einer Sekunde, die ganze Ewigkeit, den ewigen Bestimmungsort des Gläubigen in einer Sekunde, den Unterschied zwischen ewiger Verdammnis und ewiger Herrlichkeit in einer Sekunde erbt dieser Schächer in letzter Sekunde. Und jetzt die Frage, kannst du dir vorstellen, dass dieser Mörder, dieser Verbrecher und Schurke mit einem Henoch, der 300 Jahre mit Gott wandelte, am selben Ort ist? Denselben Denar bekommt? Und jetzt die Frage, ist das fair? Ist das fair? Nein, ihr Lieben, das ist nicht fair. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Alle werden diesen einen Denar haben. Sie alle haben dieselbe Herrlichkeit. Der Himmel ist keine Belohnung für einen langen, treuen Dienst. Der Himmel ist weitaus mehr, als wir uns jemals hätten verdienen können. Gott gewährt jedem dieselbe Gnade, egal aus welcher Gruppierung, egal zu welchem Zeitpunkt das ewige Leben erlangt wird. Der Denar ist dasselbe für alle. Das ist die eine Lehre des Gleichnisses. B, es gibt eine zweite, weitere Lehre des Gleichnisses, nämlich die unterschiedlichen Strapazen, die wir durchmachen. Wenn wir ins Gleichnis hineinschauen, sehen wir, dass einige die ganze Hitze des Tages ausgehalten haben. Sie schufteten in glühender Sonne, sie erlitten trockenen Wind, sie waren durstig, sie waren hungrig, sie plagten sich in diesem Weinberg ab, sie brachten Leistung unter Schwitzen und unter Schmerzen. Das heißt so viel, einige Menschen kommen zu Christus auf schwerem Weg, mit schweren, harten Opfern, mit Strapazen. Sie müssen große Opfer bringen. Petrus sagt in den Versen davor, wir haben alles verlassen, alles liegen lassen, alles weg für dich. Und der Jesus sagt, ja, richtig, Häuser weg, Familie vernachlässigt, alles zurückgelassen. Diese Apostel, diese 12 Jünger, sie waren quasi diese Arbeiter der ersten Stunde, sie waren diejenigen, die vom Herrn Jesus um 6 Uhr morgens angeheuert worden sind zum Arbeiten. Sie waren die Männer der ersten Stunde. Und manche Menschen müssen viel für das Evangelium leiden, gerade in der islamischen oder kommunistischen Welt. Auch diese Jünger mussten sehr viel für den Jesus leiden. 11 von 12 sind durch Hinrichtungen gestorben. Judas ausgenommen, jedoch der Matthias, der reingewählt wurde später, der wurde ebenfalls zu Tode gefoltert. Bis auf Johannes wurden alle Apostel Märtyrer. Und Johannes ging es auch nicht prickelnd. Der wurde mit heißem Öl übergossen, gefoltert, hat er überlebt nach der Kirchengeschichte. Also sie waren diejenigen, die wirklich sehr viel Hitze und Leid ausgehalten haben. Aber das Gleichnis sagt uns, dass nicht jeder Christ in der Welt so viel leiden muss. Nicht jeder lebt im Kommunismus. Nicht jeder lebt in der islamischen Welt und muss für seinen Glauben, für Christus leiden. Einige müssen gar nicht leiden. Und das ist die Aussage des Gleichnisses, die Lehre des Gleichnisses. Einige leiden extrem für den Herrn und kommen auf schweren Umständen zum Glauben. Und andere kommen ganz easy zum Glauben. Einige Christen dienen Christus in der leichten Luft des Sommerabends, die so um 17 Uhr in den Weinberg eingeladen wurden, mit wenig Schmutz, mit wenig Schweiß. Sie sind wohlhabend, sie wohnen in angenehmen Ländern, sie arbeiten für Superfirmen, sind dann Christen, die auch an der Börse investieren können. Sie sammeln sich Güter, sie bauen sich Häuser, sie haben schöne Autos, sie können sich Urlaube leisten, sie können sich schöne Dinge leisten, eine wunderbare Gesundheitsvorsorge liegt ihnen zu Füßen. Sie können Gottes Wort frei predigen, frei sich die Bibelschule aussuchen, in Freiheit Gemeinden besuchen, Bücher, gute Literatur lesen, konsumieren und das ein ganzes Leben lang. Zu diesen Menschen gehören wir. Wir sind gewissermaßen, ich unterstelle das mal ganz vorsichtig, wohl die Arbeitnehmer, die so um 17 Uhr in den Weinberg gerufen worden sind. Und diese Dinge sind ja alle nicht schlecht, die ich gerade aufgezählt habe. Wir haben nicht Blut für den Herrn liegen lassen oder großartig leiden müssen. Maximal haben wir mal Kritik oder ein Augenverdrehen zu unserem Glauben bekommen oder wenn ich gepredigt habe, maximal Kritik, ja, das war vielleicht zu schnell oder zu laut oder zu hart gesagt, aber das war's schon. Mehr musste ich nicht leiden für mein Glauben oder für mein Bekenntnis. Wisst ihr was? Es ist ein sehr einfaches Leben für den Herrn. Die meisten von uns, die das durchleben. Und weißt du noch etwas? Beide Gruppen, diejenigen, die in Nordkorea oder in der islamischen Welt ihren Glauben durchleben, alle bekommen den gleichen Lohn, den gleichen Denar. Und ich frage dich, ist das jetzt fair, dass wir den gleichen Himmel bekommen, wie unsere Glaubensgeschwister in Nordkorea, in Saudi-Arabien, im Iran? Ist das fair? Warum sollte ich den gleichen Himmel empfangen wie diese anderen? Weil es die gleiche Gnade Gottes für die Seinen ist. Egal, was wir dulden, wir bekommen denselben Himmel. Das ist die zweite Lehre des Gleichnisses. Eine dritte Lehre finden wir hier noch, nämlich die unglaubliche Geduld des Arbeitgebers, dieses Hausherrn. Das ist der dritte Aspekt und der beunruhigt uns auch. Nämlich, dieser Aspekt zeigt Gottes Geduld. Schaut mal, die eingestellten Arbeiter, die fanden es plötzlich unfair, was sie bekommen haben. Sie motzten, sie waren unzufrieden, sie arbeiteten und murrten am Ende, weil sie 12 Stunden geackert haben und die anderen nur eine Stunde oder 3 Stunden. Und weißt du, was das Außergewöhnliche an diesem Gleichnis ist? Dass diejenigen, die um 6 Uhr angefangen haben zu arbeiten, trotzdem ihren Denar bekommen. Sie haben ihn trotzdem bekommen, trotz Murren, trotz Klagen gegen diesen höchsten Herrn. Hier wird dieser Begriff verwendet, wo sie gemurrt haben, wo sie böse geblickt haben. Hier wird der Begriff verwendet, der in 1. Korinther 10, Vers 10 steht. Es ist dasselbe Wort, das für Murren verwendet wurde. Es ist ein Murren, das das Volk Israel ins Verderben gebracht hat. Es ist ein tödliches, gefährliches Murren, was hier diese Männer oder die Arbeiter im Weinberg eben von sich gegeben haben. Und was für eine Gnade, dass sie ihren Denar trotz ihres Murrens bekommen haben. Und deren Motive waren ja unlauter. Selbst die, die in Sünde gefallen sind, die straucheln, die unzufrieden sind, auch in unserer Zeit, wir alle bekommen denselben Denar. Und der Weinbergbauer zieht diesen Denar nicht zurück, den seinen Arbeitern, denn er diesen Lohn verheißen hat. Er zieht ihn nicht zurück, trotz dieses bösen Murrens, wo hier diese Arbeitnehmer an den Tag gelegt haben. In Vers 11. Schauen wir mal, wo sind denn die großen Gottesmänner? Spurgeon, der Fürst des Predigens. Ich nehme mal an, er ist im Himmel. Oder schauen wir mal Georg Müller an, diesen Waisenvater von Bristol. Ich nehme an, dass er in der Herrlichkeit Gottes ist. Schauen wir Corrie ten Boom an, die Juden versteckt hat aus Liebe zum Herrn und ihr Leben riskiert hat. Nun, ich glaube, dass sie beim Herrn in der Ewigkeit ist. Oder die Reformatoren, die im finsteren Katholizismus mit dem Evangelium Gottes die Gesellschaft durchbrachen. Ein Luther, der vor Papst und Kaiser auftrat, ein Calvin, der Genf auf den Kopf gestellt hat, reformiert hat, ein John Knox, das mit einer so bösen Königin in England aufgenommen hat, Jan Hus, der wie eine Gans brannte. Ich nehme an, sie sind alle beim Herrn. Und jetzt kommt das Skandalöse. In 1. Korinther 5 sehen wir, dass die Gemeinde einige Probleme hatte. Korinther hatten einen Mann in ihrer Gemeinde, der schlief mit der neuen Frau seines Vaters und scheinbar war die Gemeinde auch noch stolz drauf. Es machte niemandem was aus. 1. Korinther 5, 1 bis 2 hatte die Gemeinde noch nicht mal Leid mit dieser Sünde. Und in Vers 5 gibt dann Paulus seine Sicht dazu und sagt, überliefert diesen Mann im Namen Gottes, dem Satan. Er übt Gemeindezucht und entfernt diesen Mann aus der Gemeinde. Und die herrliche Aussage des Paulus ist ja hier diese, tu ihn raus aus der Gemeinde, vielleicht wird er körperlich vom Satan getötet, aber das Ziel ist, damit sein Geist errettet wird am Tage des Herrn. Das ist das Ziel und der Glaube und die Hoffnung des Paulus gewesen. Und alle Ausleger, die ich gelesen habe, sind der Überzeugung, dieser Mann ist ein Gläubiger gewesen, der in Sünde gefallen ist, wie wir es auch tun. Natürlich sollten wir es nicht, aber wir predigen, dass Jesus Christus der Herr und der Retter ist. Und Sprüche 24, Vers 16 sagt uns, dass der Gerechte siebenmal fällt und siebenmal wieder aufsteht und Christen sündigen und sie werden dazu diszipliniert, dass sie wieder zu Christus durch die Umkehr kommen. Und wo ist dieser Mann heute aus 1. Korinther 5? Nun, wenn Paulus richtig liegt, und das glaube ich auch, dass er um diesen geistlichen Zustand des Mannes wusste, dann ist auch dieser Mann in der Herrlichkeit bei Gott. So hart das klingt, so unverständlich es uns runtergehen möchte. Wenn wir uns 1. Korinther 11 angucken, die Ordnungen zum Abendmahl, und in den Versen 27 bis 30, da nehmen Menschen in einer unwürdigen Weise an diesem Mahl teil. Sie fressen, sie saufen, sie beschämen die anderen. Sie beurteilen den Leib des Herrn nicht richtig. Und sie sterben und werden krank. Und an wen richtet sich dieser Text? Er richtet sich an Gläubige. Sie sind schwach und krank geworden, sind gestorben deswegen, weil sie in einer unwürdigen Art und Weise das Mahl gefeiert haben. Und wo sind diese Leute hingegangen? Wo sind sie hingestorben? Ihr Lieben, wir werden Gnade Gottes bei all diesen Fehlverhalten in der Bibel nicht verstehen, bis wir eine Sache begriffen haben. Es gibt nämlich nur eins, was wir vom Heiligen Geist, vom Heiligen Gott erwarten dürfen und verdienen würden. Es gibt nur eine Sache und das ist die ewige Hölle. Das hätten wir verdient. Das ist alles, was wir verdienen, weil der Lohn der Sünde bereits für eine einzige Sünde der Tod ist. Körperlicher Tod, ewiger Tod, die Trennung von Gott. Und alles, was mehr ist als diese ewige Verdammnis, ist bereits mehr als das, was wir verdient haben. Es gibt nämlich keine Gerechtigkeit in mir, die ich Gott bringen kann. Jakobus 2, Vers 2 sagt, dass bereits eine Sünde ausreicht, um das ganze Gesetz zu brechen. Eine einzige. Aber Gott selbst erweist seine Liebe zu uns, indem dass Christus starb, als wir noch seine Feinde waren. Und er sagt zu dir und mir, Sünder, glaube an mich, ich werde dir meine gerechte Heiligkeit schenken. Umsonst. So frage ich dich, ist das fair? Ist das fair, dass Gott so eine lange Geduld hat mit diesem Mann in Korinth? Nein, das ist nicht fair. Das ist Gnade. Titus 2, 11 bis 12 heißt es, dass Gottes Gnade uns unterweist, ein gottloses Leben zu unterlassen. Aber wenn wir das verstehen, dass Gott diese unglaubliche Geduld mit denjenigen hat, denen er diesen Denar verheißen hat, dann verstehen wir, Gottes Gnade ist nicht fair, denn Gottes Gnade ist Gnade. Ein viertes sehen wir hier noch zum Verständnis des Gleichnisses. Die verschiedenen Segnungen, Vers 15 und 16. Dieser Text lässt auch eine Anwendung zu Gottes Gnade zu, die wir bereits im jetzigen Leben hier sehen und erfahren. Vers 15 und 16, da heißt es: Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Diese Anwendung hat eine weitere Dimension zur richtigen Einordnung, nämlich in die jetzige hiesige Gegenwart hinein. Charles Haddon Spurgeon, der vorhin zitierte Fürst des Predigens, hielt seine 77. Predigt am 4. Mai 1856 in der New Park Street Chapel zu diesem einen Vers. Mit dem Titel: Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will. Und Spurgeon zeigte auf, dass unsere gesamte Ausrüstung, all das, was wir bekommen haben, Gottes alleiniger, gnädiger Entscheidung obliegt. Schau mal deinen Dienst an, deine Aufgaben. Lehrst du in der Gemeinde oder nicht? Oder singst du mit? Oder ermutigst du? Oder bist du jemand, der Fürsorge geben kann? Oder jemand, der in der Leitung sogar ist, der besonders gut spielen, musizieren kann? Es ist Gottes Entscheidung im Dienst, was er dir zuteilwerden lässt. Und daher die Frage: Ist es Gott nicht erlaubt, mit dem Seinen zu tun, was er will? Wem er welchen Dienst gibt? Wem er welchen Gesang gibt? Welche Gabe der Ermutigung gibt? Oder betrachte mal deine Talente. Bist du jemand, der besonders begreift, besonders erfassen kann, besonders gut lernen kann, gewisse Errungenschaften an den Tag gelegt hat? Du sei dir dessen bewusst, es obliegt Gott, mit dem Seinen zu tun, was er will. Und bist du unzufrieden damit? Blickt dein Auge böse, weil du singst, aber nicht predigst, oder weil du nur predigst und nicht Klavier spielen kannst oder sonst etwas? Blickt dein Auge böse? Dann lass dir gesagt sein, mit dieser Frage: Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Mit dem Meinen sind diese ganzen Gnadenerweise gemeint, die Gott dem gibt, dem er will und wie er sie will. Oder schau mal deine körperlichen Merkmale an, deine Größe. Ist es Gott nicht erlaubt, dir so viel Zentimeter zu geben, wie er will? Deine Gesundheit. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder die Jahre deines Lebens? Ist es Gott nicht erlaubt, dir so viele Jahre zu geben, wie er will? Oder deine ganzen Lebensführungen, die Täler und Höhen, die späte oder frühe Errettung? Ist es mir nicht erlaubt, zu tun mit dem Meinen, was ich will? Dein Hab und Gut, dein Haus ist so groß, deine Wohnung ist vielleicht so groß, deine Bildung hat vielleicht so weit gereicht oder nicht so weit gereicht, dein Beruf hat dieses oder jenes Einkommen gebracht oder diese oder jene Strapazen gebracht. Aber bist du dir nicht bewusst, dass es Gottes Beruf ist? Dass es Gottes Immobilie ist? Dass es Gottes Errettung ist? Ist es ihm nicht erlaubt, zu tun damit, was er will? Und ihr Lieben, wer Gnade begriffen hat, wer Gnade begreifen will, der kommt nicht umhin zu verstehen, dass alles, was du besitzt, alles, was du kannst, alles, was du bekommen hast, alles, was du darfst und dir möglich ist, am Ende Gottes Gnade ist, weil er mit dem Seinen tun und lassen darf, was er will. Das zu verstehen, das heißt, Gnade begriffen zu haben. Und Charles Haddon Spurgeon schließt diese Predigt mit dem Fazit: Selbst der geringste deiner Gnadenerweise bin ich unwürdig. Ich weiß, du hast ein Recht, mit mir zu tun, wie es dir beliebt. Ich komme zum Schluss, um dieses Gleichnis nochmal zu fassen, nochmal zu greifen, um diese letzte Dimension am Teil des Gleichnisses noch einmal anhand eines bekannten Gottesmannes zum Ausdruck zu bringen. Hier haben wir Georg Müller auf der Leinwand. Er war der Gründer der Waisenhäuser in Bristol in England. Er hat gemeinsam mit seinem Freund Henry Craig die geistliche Leitung der Gemeinde in Bristol übernommen. Und Georg Müller merkte, dass die Menschen lieber diesem Henry Craig bei den Predigten zuhörten. Sie hörten ihm lieber zu. Sie waren eher ihm geneigt, Lehre abzunehmen. Henry Craig war nicht nur ein hervorragender Bibellehrer, sondern er war auch ein erstklassiger Gelehrter des Hebräischen. Georg Müller war dafür ein Mann des Gebets, der außergewöhnlichen Glauben besaß. Aber er hatte mit seinem Neid zu kämpfen. Er bekannte seinen Neid, den er seinem Mitarbeiter Henry Craig gegenüber fühlte, und er stellte sich seiner Sünde, indem er sagte und zum Zeugnis gab, ihr habt das Zitat hier vorne: Als ich 1832 bemerkte, dass manche Menschen lieber meinem treuen Freund als mir zuhörten, beschloss ich, in der Kraft Gottes, mich darüber zu freuen, anstatt ihn zu beneiden. Ich sagte wie Johannes der Täufer: Ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm aus dem Himmel gegeben. Johannes 3,27. Was durfte Georg Müller erkennen? Er durfte Matthäus 20, Vers 15 erkennen. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Und als Georg Müller dieses begriffen hat und diese Erkenntnis bekommen hat, diese verhinderte eine Trennung von seinem treuen Freund Henry Craig. Die Freundschaft zwischen Georg Müller und Henry Craig dauerte 36 Jahre, bis Craig starb. Und obwohl beide Männer sehr starke, vielbegabte Männer waren, mit ziemlich unterschiedlichen Persönlichkeiten, war ihre lange Freundschaft ein offenes Zeugnis für die Macht der christlichen Liebe, denn sie durften beide eines erfassen. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Und die abschließende Frage zu diesem Gleichnis, das unseren Gerechtigkeitssinn toucht, ist diese: Findest du ein Ja und Amen hierzu? Kannst du ein Ja und Amen hierzu verstehen und hierzu geben? Ist dieses der Fall, dann hat das Gleichnis bei dir und mir das Ziel voll und ganz getroffen. Denn dann haben du und ich unverdiente, überströmende Gnade verstanden. Amen.